Ja, schön mal wieder hier predigen zu dürfen. Ist jetzt, glaube ich, schon relativ lange her, dass ich das letzte Mal da war. Aber ist mal wieder ein Privileg. Ja, immer wieder kommen Filme heraus, in denen die Hauptperson ihr Gedächtnis verliert. So zum Beispiel 2011 in dem Film Unknown. Der Hauptcharakter, gespielt von Liam Neeson, wacht nach 4 Tagen im Koma nach einem Autounfall im Krankenhaus auf. Er erinnert sich an sein Leben davor, an seine Ehefrau, dass sie zusammen nach Berlin gekommen sind auf eine Konferenz und denkt so, ja, das Leben ist normal. Und er verlässt das Krankenhaus und trifft dann auf seine Frau und will sie umarmen und sie sagt, wer bist du? Und als er meint, ja, ich bin dein Ehemann, holt sie einen anderen Mann hervor und sagt, nee, das ist mein Ehemann. Und so trifft er auf ganz komische Sachen. Irgendwie sein Leben scheint doch gar nicht so sein, wie er sich erinnert. Und dann erzählt dieser Film diese Geschichte, wie dieser Mann seine Geschichte neu entdecken muss. Er muss herausfinden, was ist vorher passiert. Welche Geschichte ist vorangegangen, um das zu erklären, was er dann tatsächlich in seinem Leben wiederfindet. Er muss eine Geschichte wiederentdecken, die ihm erklärt, warum seine Frau sich so verhält, warum das Leben so ein bisschen komisch ist, warum komische Dinge passieren. Und sowas Ähnliches haben wir heute auch vor. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, wer du bist. Warum bist du hier auf dieser Welt, auf dieser Erde? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Das sind grundlegende Fragen und Fragen, deren Antworten dein Leben letztendlich bestimmen und das bestimmen, wie du dein Leben ausrichtest. Welche Geschichten lernst du kennen? Welche Geschichten erzählst du, um dir zu erklären, wie dein Leben ist und wo dein Leben hingeht? Interessanterweise ist das Buch, was wir als Christen als Grundlage für unseren Glauben haben, ein Buch voller Geschichten. Es ist kein Buch mit Fragen-Antwort-Katalog, mit irgendwelchen Fakten, mit einer Grafik, mit anschaulichen Bildern oder so weiter, sondern es ist ein Buch, was Geschichten erzählt. Und ich glaube, das ist kein Zufall, weil wir Menschen sind, die Geschichten erzählen und die vor allem, wenn es darum geht, wer wir sind, Geschichten brauchen, um zu definieren, wer wir denn eigentlich sind. Auf die Frage, wer bist du, antworten wir oft mit, ja, ich bin der und der, sag meinen Namen, ich bin so alt, ich arbeite gerade das und das, ich bin gerade da und da. Aber wenn man mich wirklich kennenlernen will und wenn man dich wirklich kennenlernen will, dann muss man entweder eine Geschichte mit dir erleben, irgendeine Situation, oder du musst jemandem von dieser Geschichte erzählen. Erst dann kriegen wir einen richtigen Einblick in, wer diese Person wirklich ist. Und so erzählt uns die Bibel eine Geschichte, und zwar die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dieser Geschichte wollen wir heute mal so ein bisschen nachgehen und überlegen, was das heute uns als Menschen zu sagen hat und wie das uns prägen kann und wie diese Geschichte, wie wir in dieser Geschichte auch leben können und uns wiederfinden können. Und diese Geschichte beginnt mit Gott. Leo hat vorgelesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Interessanterweise beginnt die Geschichte des Menschen aus christlicher Perspektive nicht mit dem Menschen, sondern sie beginnt mit Gott. Leo hat hier die Überschrift über dieses erste Kapitel vorgelesen und danach wird entfaltet, was das denn bedeutet, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und man lernt den Gott kennen, der alles ins Leben ruft, der allem seine Form gibt, dieser Erdkugel, den Sternen, der Sonne, dem Mond. Alles, was nicht Gott ist, wurde und wird in diesem ersten Kapitel von Gott geschaffen. So gibt es zwei Seiten. Da gibt es einmal Gott, der hier nicht groß eingeführt wird. Es wird keine logische Herleitung gemacht, warum es Gott geben soll oder wie dieser Gott ist. Und es wird einfach gesagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Gott, der einfach existiert, ruft alles andere ins Sein. Vielleicht sitzt du jetzt heute aber hier und denkst dir, wie können wir heute noch über Schöpfung reden? Wie können wir denn überhaupt noch an einen Gott glauben? Hat nicht die Naturwissenschaft schon längst gezeigt, dass es diesen Gott überhaupt nicht geben kann? Haben wir nicht durch die Evolutionstheorie schon längst klar bewiesen, dass wir aus anderen Lebewesen entstanden sind, dass alles, was wir vorfinden, sich entwickelt hat, dass alle Lebewesen durch Mutationen so angepasst waren, dass sie die besten Überlebenschancen hatten und in einer widrigen Welt überlebt haben und sich so unterschiedliche Lebewesen nach und nach entwickelt haben. Und das sind wichtige Anfragen. Und das ist die Frage nach dem, wie das hier zusammenhängt, das, was wir lesen, mit dem zusammenhängt, was wir in der Naturwissenschaft finden. Und ich will jetzt darüber keine große Begründung abliefern oder ganz genau erklären, wie es ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieses Thema auch unter Christen sehr umstritten ist. Und dass nicht klar ist, nur weil ich jetzt an die Bibel glaube, als Gottes Wort, dass ich deswegen mit Naturwissenschaften nichts zu tun habe, sondern alles wortwörtlich so nehme und Gott in 6 Tagen alles geschaffen hat. Da gibt es Interpretationen. Unterschiedliche Gläubige interpretieren das unterschiedlich. Und es bedeutet nicht, dass wenn ich Christ bin, ich gleich alles von der Naturwissenschaft ablehnen muss, weil es ja in der Bibel anders steht. Aber ich glaube, der Text gibt auch eine hilfreiche Perspektive, mit diesen Fragen umzugehen. Der Text lädt nämlich dazu ein, einfach mal mit Gott zu beginnen. Der Theologe D.A. Carson hat einmal darauf hingewiesen, dass wir Menschen dazu neigen, in der Natur anzubeten. Das heißt, wenn wir auf Bergen stehen und die große Natur sehen, wenn wir sehen, wie weit diese Welt ist, dass wenn wir nachts sind, wenn wir in den Sternenhimmel schauen und die Sterne sehen und die große Anzahl an Sternen sehen, dann verfallen wir in Bewunderung. Es lässt uns irgendwie nicht kalt. Oder wenn wir dann die Komplexität des menschlichen Auges uns angucken, wie krass das gestaltet ist und das irgendwie perfekt abgestimmt ist, dass es funktioniert, dann können wir nicht anders als irgendwie ins Staunen zu geraten. Und selbst Naturwissenschaftler, die Sachbücher schreiben wollen, können oftmals nicht ganz drumherum irgendwie das zu bewundern, was wir finden in der Natur. Jetzt sagt D.A. Carson nicht, wir können jetzt daraus schließen, dass Gott existiert und ein logisches Argument finden und beweisen, Gott existiert. Aber er fordert uns heraus und sagt, fang doch einfach mal mit Gott an. Dann ergibt das alles plötzlich einen Sinn und man kann in allem, in diesen Komplexitäten, in der Weite des Alls, die Größe Gottes sehen und zu Recht bestaunen. Der sagt folgenden Satz: Es braucht einen besonders starken Willen, selbst des zynischsten Naturwissenschaftlers, um all das zu sehen und zu sagen, ach, ist nur Physik, staune nicht. Es gibt kein Design dahinter. Das sind rein Moleküle, die an andere Moleküle stoßen. Vielleicht achtest du mal darauf, wenn du das nächste Mal in der Natur bist, wie du darauf reagierst. Wenn du auf einem hohen Berg stehst und die Natur siehst in aller Pracht, wenn du nachts in den Sternenhimmel schaust. Du überlegst mal, ob da nicht doch vielleicht ein Schöpfer hintersteht. Einer, der all das gemacht hat, wie auch immer komplex dieser Weg ist, dass das alles entstanden ist, aber ob nicht doch jemand dahinter steht. Und für uns als Christen sind das Momente, wo wir anfangen können zu staunen und Gott anzubeten, so wie wir es eben im Lied auch gemacht haben. Doch was ist nun der Mensch? Was ist mit uns? Was ist mit unserer Geschichte? Leo hat auch Vers 26 und in Kapitel 2, Vers 7 vorgelesen. Und da heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub und von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Viel passiver kann man den Mensch eigentlich gar nicht beschreiben. Der einzige Aktive in diesem Text ist Gott. Nicht der Mensch. Gott formt ihn. Gott bildet ihn wie ein Modellbauer und haucht ihn dann erst und erst dann haucht ihn dann an und erst dann, als er ihn anhaucht, wird der Mensch lebendig. Und daran wird deutlich und damit soll ausgesagt werden, wir leben nicht aus uns selbst. Wir leben nicht aus eigener Kraft. Alle Kraft, die wir besitzen, ist uns geschenkt. Und dieses Prinzip, dass wir nicht aus uns selbst existieren und uns selbst nicht erdacht haben, finden wir eigentlich auch in unserem Leben immer wieder. Wir kommen auf die Welt, ohne dass wir uns dafür entschieden hätten, auf die Welt zu kommen. Wir werden sozusagen in dieses Leben einfach hineingeschubst, hineingeworfen. Wir sind geprägt davon, wie unsere Eltern waren. Wir sind geprägt davon, wie unser Umfeld ist. Alles, was wir lernen in Schule, Studium, in der Arbeit, das lernen wir häufig dadurch, dass andere Menschen uns das beibringen. Wir stehen am Ende einer Geschichte. Wir lernen von anderen. Und dann haben wir einen kleinen Spielraum, auch selbst aktiv zu werden. Aber wir sind zunächst erst einmal Beschenkte. Und hinter all dem steht dann noch Gott, der uns das Leben schenkt. Als Christen starten wir deswegen nicht aus einem Standpunkt, wo es heißt, Ellenbogen hoch, hochrackern, ich muss mich jetzt hocharbeiten, sondern wir starten bei der Dankbarkeit. Wir sind zunächst beschenkt. Wir dürfen auf unser Leben schauen und dann darüber hinausblicken und Gott anblicken, der wollte, dass wir existieren. Gott hat Menschen und damit auch dich gewollt. Und das kann dir niemand nehmen. Das musst du dir nicht erarbeiten. Und du musst niemandem in deinem Leben beweisen, dass du dein Leben wert bist. Es bedeutet aber auch, dass wir auf Gott angewiesen sind und dass wir tatsächlich nur begrenzt ohne Gott auskommen können. Wir sind durch ihn und wir sind für ihn geschaffen. Schließen wir ihn aus, dann fehlt uns etwas. Und genau das hat der Kirchenvater Augustinus erlebt und er schildert das in einem seiner Bücher, in dem er seine Lebensgeschichte erzählt. Und er berichtet davon, wie er seine Erfüllung gesucht hat in Beziehungen zu Frauen. Wie er Erfüllung gesucht hat, indem er die große Philosophie studiert hat und alles Wissen der Welt angehäuft hat. Oder Erfüllung gesucht hat darin, dass er besser war als seine Freunde im Sport, im Studieren, im Denken, dass er schlauer war. Und dieser Mann kommt am Ende zu dem Schluss und sagt, Gott, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Aber wir sind nicht nur ausgesprochen, sondern auch angesprochene Menschen. Gott redet mit uns. Gott wirft uns nicht einfach so in diese Welt hinein und lässt uns einfach in Ruhe, sondern er sucht die Gemeinschaft mit uns. Er, der alles geschaffen hat, der ohne geschaffen zu sein existiert, der möchte uns begegnen und der spricht den Menschen an. Und er sagt sogar zu dem Menschen, dass er in Gottes Bild geschaffen ist. Dieser Ausdruck dieses Ebenbildes oder das im Bild Gottes geschaffen zu sein, wurde viel diskutiert und man hat überlegt, was setzt uns dann ab von den Tieren und von anderen Geschöpfen. Gut, da wäre einmal die Moral, hat man gesagt, gut, wir können entscheiden, was gut und böse ist. Das setzt uns doch irgendwie ab, wir können das irgendwie finden. Oder unser logisches Denken, unsere Vernunft, das können andere Tiere nicht so wie wir. Aber wie auch immer man das füllen mag, eine Sache wird deutlich, nämlich dass wir als Menschen Gott auf der Welt repräsentieren sollen. Wir sind sein Bild. Der Mensch soll Gott repräsentieren. Wenn der Mensch beobachtet wird, dann soll erkennbar sein, dass er Gottes Handeln ist und dass Gott an ihm auch handelt. Und dass wie der Mensch handelt, dass das dem entspricht, wie Gott handelt. Und ein Aspekt, der hier besonders genannt ist, ist, dass der Mensch über die Erde herrschen soll und über die Tiere. Und das klingt jetzt erstmal komisch. Herrschen. Das klingt irgendwie so nach Ausbeutung. Ich nutze alles aus. Ich mache das, was ich will. Ich bin hier der König. Ich kann machen, was ich will. Aber ich glaube, dieser Begriff des Herrschens muss von daher verstanden sein, wie Gott herrscht. Wie der herrscht, der diese ganze Schöpfung ins Leben gerufen hat und gesagt hat, sie ist gut. Es ist sehr gut. Der also nicht irgendwie das zu seinem Nutzen schafft, sondern es schafft, weil es gut sein soll. Und so sollen wir Menschen nicht diese Erde irgendwie ausbeuten, nicht andere Menschen auch als Geschöpfe ausnutzen, zu unserem Willen unterwerfen, sondern wir sollen im Sinne der Gottesherrschaft, so wie Gott herrschen will, als fürsorglicher Vater, als jemand, der der Schöpfung zugewandt ist, so sollen wir mit Schöpfung und mit anderen Menschen umgehen. Das ist der Auftrag, den er uns Menschen gibt. Aber dieser Auftrag ist auch etwas, ein Ausdruck dafür, für die Gemeinschaft, die Gott mit uns Menschen haben will. Das ist zum Beispiel ist so, wie wenn ein Vater sein Kind nimmt und sagt, komm Junge, sein Sohn jetzt mal so als Beispiel, wir bauen jetzt mal unsere Gartenhütte weiter. Und dann muss da gerade so ein Brett angenagelt werden und der Vater drückt dem Jungen Hammer und Nagel in die Hand und sagt, jetzt mach du mal. Dann geht es dem Vater nicht darum, dass er denkt jetzt, dass der Sohn das die beste Arbeit macht. Dass der Sohn das jetzt perfekter an die Wand hauen kann und deswegen das gemacht werden sollte und der Sohn das machen sollte. Dass das Brett nicht perfekt gerade ist, sondern es geht darum, dass der Vater dem Sohn Anteil nimmt an dem, was der Vater gibt, was der Vater gerade macht. Er sagt, er lädt ihn ein, komm, mach mit mir. Es ist Ausdruck auch der Beziehung zu Gott, dass wir mit reingenommen werden in die Gestaltung auch dieser Schöpfung. Nun, was bedeutet das für unser Leben? Zunächst kannst du mit Dankbarkeit beginnen. Nimm dir abends doch mal konkret Zeit dafür, Gott zu danken, für das, was er dir geschenkt hat. Für dein Zuhause, die Möglichkeit zu lernen, für dein Elternhaus, für deine Eltern, für das, was er in dich hineingelegt hat, für die schöne Natur um dich herum, dafür, dass er dich gemacht hat. Und darüber hinaus kann es unseren Blick schärfen dafür, wie wir mit anderen Menschen und mit der Schöpfung umgehen. Hast du auch einen Blick dafür, was um dich herum passiert? Vielleicht kannst du dir die Frage stellen, welchem Freund kann ich nächste Woche helfen? Wie kann ich gestalten? Wie kann ich unser Zusammenleben verbessern? Wenn wir jedoch in die biblische Geschichte schauen und weiterschauen, dann sehen wir, dass wir Menschen an diesem Auftrag, an dieser Bestimmung für uns immer wieder scheitern. Es braucht nur ein weiteres Kapitel der Bibel, um zu sagen, dass der Mensch sich an anderen Menschen vergreift. Und von da an ist es eigentlich eine relativ traurige Geschichte auch. Vor allem, wenn man die ersten 11 Kapitel der Bibel liest, dann liest man immer wieder davon, wie Menschen sich gegenseitig zerstören, wie Menschen die Schöpfung missachten, schlecht behandeln und ausnutzen. Bis zu einem gewissen Punkt. Da lernen wir eine Person kennen, die ganz anders ist. An der ganz konkret sichtbar wird, wie Gott es sich gedacht hat. Da treffen wir auf Jesus, der absolut abhängig ist von Gott. Der immer wieder die Zeit im Gebet auch sucht. der sagt, dass er den Willen des Vaters erfüllt. Und nie hört man, dass er sich irgendwie von Gott so sagt, hier, komm, lass mich jetzt mal in Ruhe, ich mache jetzt mal mein Ding. Der sich irgendwie dagegen auflehnt. Oder der andere Menschen ausbeutet, davon liest man nicht. Auch nicht davon, dass er sich seinen eigenen Vorteil irgendwie verschafft in der Gesellschaft, groß rauskommen will unbedingt. Im Gegenteil, man liest von einem Mann, der sich für andere hingibt. Der selbst die Beziehung zu den Schwächsten, den Ärmsten und den geplagtesten Menschen sucht. Der eine Verantwortung für diese Welt sieht und für uns Menschen und für diese Welt stirbt und für uns. Und der uns den Weg zurück in die Beziehung zu Gott eröffnet. Und damit eröffnet er uns den Weg zurück in die eigentliche Rolle des Menschen, zum Menschen als Geschöpf. In Jesus und in seinem Tod am Kreuz kann all unser Scheitern, unser Vergehen, das, wo wir unsere Mitmenschen schlecht beachtet haben, das, wo wir die Schöpfung nicht beachtet haben, das kann vergeben werden. Aber auch im Kreuz und im Sterben Jesus begegnet uns auch jemand, der Anspruch erhebt auf uns. Der nicht sagt, mach halt einfach dein Ding, jetzt ist ja alles gut. Sondern der uns eben genau wieder dahin zurückorientiert, was man auf den ersten Seiten der Bibel liest. Aus der Kraft der Versöhnung mit Gott und durch den Heiligen Geist sollen und dürfen wir uns jetzt wieder ganz für die Schöpfung, ganz für unsere Mitmenschen einsetzen. Im Kreuz können wir lernen, nicht nur für uns selbst zu leben, sondern auch für den Nächsten. Und wie schon gesagt, Jesus ruft uns eigentlich zu dem zurück, was wir auf den ersten Seiten der Bibel finden können. Und deswegen kann auch Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagen, darum ist jemand, der in Jesus ist, also mit Jesus verbunden ist, er ist eine neue Schöpfung, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Wir werden also wieder zurückgebracht zu dem, was wir sein sollen. Geschöpfe, abhängig von unserem liebenden Vater. Und das ist die Freiheit, zu der wir als Christen berufen sind. Das zu sein, was wir eigentlich von Anfang an sein sollten. Und es hört da nicht auf. In dieser Welt, wo sehr viel Tod, Krankheit und Not uns immer wieder betrifft und wir das immer wieder sehen können, da hört Gott nicht auf zu wirken. Und mit der Neuschöpfung von uns, mit dem Neuwerden, neu wieder geschöpft werden, verheißt Jesus uns auch, dass er diese Welt erneuern wird. Dass es eine neue Schöpfung geben wird. Eine Welt, in der wir das wieder erleben können, wie Gott es sich wirklich gedacht hat. In der Leid, Krieg, Krankheit Vergangenheit sind. Doch nicht, weil wir es uns erschaffen, sondern weil Gott diese Welt erschafft. Und so liest man im letzten Buch der Bibel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Lass uns ein paar Minuten der Stille nehmen und darüber nachdenken, ob wir und wie wir als Geschöpfe leben wollen und können. Vielleicht nimmst du dir auch die Zeit, um Gott konkret für die Schöpfung zu danken und dass er dich geschaffen hat. Oder du bittest ihm um Vergebung für das, wo du nicht entsprechend deiner Rolle als Geschöpf, als Repräsentant Gottes gelebt hast.